Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann, der die Welt jetzt wieder zum Tanzen bringt. Produzent und Songwriter DJ Topic.
Ich war in Indien auf dem Festival und das war für mich so in einer anderen Welt. Man ist ja so lange hingereist auch und dann bist du plötzlich auf diesem Festival und du spielst Breaking Me und alle grölen dieses Lied mit. Das war schon so eine verrückte Erfahrung.
Statistisch gesehen hat schon jeder zweite Mensch auf diesem Planeten zu seiner Musik getanzt. Über 4 Milliarden globale Streams haben seine Hits wie Breaking Me. Und Your Love. DJ Topic ist damit einer der erfolgreichsten Songwriter und Musikproduzenten. Sein neuestes Werk jetzt soll uns allen Hoffnung machen. A Better Day heißt es. Damit läutet er auch die Festival Season 2022 ein. Nach 2,5 Jahren der Pandemie geht es jetzt wieder los mit den Mega-Sommerpartys von Ibiza bis Mykonos. Wie sich das anfühlt, plötzlich wieder live on stage zu sein, aber wie sich das Business auch verändert hat. Topic erzählt hier von einem Abend, als er an der Grenze zum Kriegsgebiet aufgelegt hat. Was die Menschen auf dem Dancefloor heute erwarten, spannende Insights. DJs sind die neuen Superstars unserer Zeit. Warum sie mehr als Fußballprofis verdienen und ja, was die Branche aus dem tragischen Tod von Avicii gelernt hat. Sein Vermächtnis, warum Avicii für immer unvergessen bleibt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, legen wir auf. Viel Spaß auf dem Tomorrow Dance Floor. Viel Spaß mit DJ Topic. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Wie sage ich denn jetzt am besten willkommen bei Tomorrow, lieber Tobi oder DJ Topic in the house?
Was ist Hallihallo, na? ja, gerne Topic einfach. Das ist cool für mich.
Ah, sehr cool, dich zu sehen. Sag mal, ist es jetzt eigentlich gerade eine besonders gute Zeit, neue Musik zu machen, weil nach Jahren der Pandemie gefühlt natürlich alle so ausgehungert sind? Oder ist es auch besonders schwer, weil eben ja Pandemie, Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise, die Leichtigkeit ist ja irgendwie weg, oder?
Boah, ich weiß nicht, also ich glaube manchmal, dass Künstler so in so Krisen eigentlich immer... Also historisch gesehen, glaube ich, irgendwie eine gute Ablenkung für die Gesellschaft war, glaube ich. Und ich denke, deswegen, gerade in der Musik finden, glaube ich, viele Menschen irgendwie Hoffnung und Spaß und Freude nochmal. Deswegen, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist eine schlechte Zeit. Aber man muss auf jeden Fall sensibel dafür sein oder auf gewisse Sachen aufpassen, weil ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche einen neuen Song released, wo ich eine Line drin hatte, die wir einfach ändern mussten, wegen dem Ukraine-Krieg tatsächlich. Wir haben den Song halt vor dem Ukraine-Krieg geschrieben und ja, da ging es jetzt so ein bisschen um Sterben und so und dann dachten wir halt, ey, ganz ehrlich, das kann man jetzt irgendwie nicht bringen, ne?
Passt nicht mehr in die Zeit. Aber du hast gerade das Wort Hoffnung genannt. Dein neuer Song heißt A Better Day. Möchtest du mit diesem Song Hoffnung machen auf
bessere Tage?
Genau, wir haben den Song, ich glaube, im Januar dieses Jahres geschrieben oder Dezember. Und wir waren eigentlich so, okay, man hat gesehen, mit Corona, es wird besser. Die ersten Festivals haben gesagt, wir können auf jeden Fall im Sommer stattfinden. Und deswegen hatten wir gedacht, okay, wir machen jetzt einen Song, der Better Days heißt, weil wir irgendwie sehen konnten schon, okay, es kommen bessere Tage. Und darüber haben wir halt einen Song geschrieben. Und da war es halt blöd, dass dann jetzt natürlich der Ukraine-Krieg kam. Aber ja, es hat trotzdem Hoffnung. Der Song ist ja auch so ein bisschen so geschrieben, dass man hofft auf bessere Tage und dass wir alles durchstehen werden.
Es gibt ja eine Zeile, die heißt, "The hard days are nearly over. I see a better day for you and me." Ist das ein Wunsch, den du hast? Oder wie ist dein Blick im Moment auf diese verrückte Welt?
Ja, absolut. Es ist wirklich, wie du schon sagst, eine verrückte Welt. Und ich meine, geschichtlich hat man sich natürlich immer mit Kriegen irgendwie befasst. Und das war irgendwie für mich in meiner Generation so weit weg, dass es halt wirklich in Europa nochmal zu so etwas kommen kann. Also es war so irgendwie wie so, das war halt früher hat man Kriege geführt und sowas macht man heutzutage einfach nicht mehr. Und deswegen ist es so verrückt, dass es dann plötzlich so, ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Mal aufgelegt in Polen und in Tschechien. Und wenn man dann so guckt auf der Karte, sieht man halt, okay, man ist jetzt 200-300 Kilometer an der Ukraine dran, wo einfach gerade Krieg ist. Das ist irgendwie echt immer noch schwer zu fassen.
Wahnsinn. Nimm uns bitte mal mit in dein Business. Wie ist das für dich, wenn du jetzt ja so dicht an den Krieg ranfliegst und dann bist du da on stage und du machst gute Laune und ja, gefühlt ein paar Kilometer weiter wird gebombt. Wie fühlt sich das für dich an? Wie kriegst du das auch im Mindset gedreht, dass du auf Party- und Dance-Modus kommst?
Ja, da wo ich in Polen den Auftritt hatte, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, da war der Krieg, glaube ich, ich weiß nicht, 2 Monate, glaube ich, vielleicht am Laufen oder vielleicht erst 6 Wochen. Und da war es tatsächlich so, weil es halt auch so nah an der Grenze war, das war 200-300 Kilometer wirklich nur, hatten wir eigentlich gesagt, okay, das bricht man ab. Und die Veranstalter haben sogar auch gesagt, wir können jetzt so eine Veranstaltung nicht machen. Das war halt an einer Universität oder mehrere Universitäten zusammen haben halt irgendwie dieses Festival gemacht. Und die Veranstalter haben dann gesagt, okay, wir brechen das ab. Und dann haben die ganzen Schüler und Studenten und Anwohner der Stadt sich über Social Media so beschwert und haben gesagt, ey, wir haben so eine doofe Zeit gerade und wir haben uns alle gerade auf so ein Event gefreut, dass wir halt Ablenkung haben können. Warum nimmt ihr uns das jetzt weg? Und dann haben die halt gesagt, ja, okay, dann wenn ihr das wollt und wenn das für euch Ablenkung ist, dann machen wir das. Und die Stimmung, also es war wirklich Gänsehaut. Also die Leute waren so Bock gehabt einfach auf Party und waren so dankbar irgendwie auch, dass das stattgefunden hat.
Hast du das Gefühl, dass da mehr Wertschätzung ist, dass es eben wieder so ein Live-Event mit dir gibt, dass das so vermisst worden ist, dass die Menschen das heute mehr wertschätzen?
Ja, voll. Das war halt auch in Breslau und ich glaube generell, dass dort in der Ecke jetzt nicht so unfassbar viel an Festivals und Partys generell stattfindet. Und die meinten halt auch, mit Corona war es generell die letzten 2 Jahre schwierig. Und gerade natürlich Studenten, die hatten natürlich eine ganz blöde Zeit, weil die, weiß nicht, vielleicht sind die gerade erst seit ein paar Wochen, die sind vielleicht schon im 6. Semester oder so, aber sind jetzt gerade erst seit 2, 3 Wochen irgendwie wieder an der Uni und sehen das erste Mal die Leute oder so, ne? Und können das erste Mal feiern gehen mit 20 und hatten jetzt die letzten 2 Jahre nur Hauspartys, wenn überhaupt. Und deswegen hat man auf jeden Fall die Wertschätzung geführt von denen. Ja.
Und wie ist es für dich, jetzt wieder rauszugehen? Du warst ja auch lange natürlich eingeschlossen. Jetzt beginnt mit A Better Day auch wieder die Festival-Season. Es geht überall los. Ibiza, Mykonos, die Big Places werden wieder bespielt. Wie ist es für dich, jetzt wieder rauszukommen?
Ja, was heißt wieder raus? Bei mir ist es ja auch so ein bisschen das erste Mal so richtig raus, weil vor dem Erfolg bei mir von Breaking Me und You Love 9 PM hatte ich eigentlich nur in Deutschland Erfolg gehabt. Und dann war ich halt im Sommer natürlich in vielen Festivals in Deutschland unterwegs und auch im Winter in diversen Clubs. Aber dann kam halt genau zu Corona Breaking Me, was halt ein globaler Erfolg geworden ist. Und ich war quasi im Hausarrest oder halt im Online-Livestream ab seitdem. Und deswegen ist es jetzt für mich, geht es jetzt erst das erste Mal richtig los tatsächlich mit Live-Auftritten international halt. Ja.
Oh, Wahnsinn. Du hast Breaking Me released im Dezember 2019, glaube ich. Und du hast gerade gesagt, das genau. ist, glaube ich, ein globaler Erfolg. Ich glaube, das war der globale Erfolg. Über 2,5 Milliarden Streams hast du mittlerweile. Das ist unfassbar. Und du hast diesen Welterfolg geschafft mit diesem Song. Ja, und du konntest ihn dann nicht live performen. Das muss doch brutal gewesen sein für dich.
Ja, es war jetzt im Nachhinein, ist es irgendwie schlimmer, als es, wie es im Moment war, weil in dem Moment hat man sich halt so krass gefreut, dass man einfach so einen Erfolg geschaffen hat. Und das war halt, meine Ziele und meine Träume waren halt weniger, als was Breaking Me geschafft hat. Und deswegen, ich habe mir sowas niemals erträumt und auch irgendwie nie gedacht, dass das möglich ist, vor allem mit Dance Music in Amerika in die Charts das zu packen. Das ist so schwierig. Es hat, glaube ich, 2020, ich glaube, 3 Songs waren, also so richtige Dance-Songs, wie ich sie halt mache, waren, glaube ich, in den Charts nur. Und deswegen, das war so ein geiler Erfolg, dass ich gar nicht so traurig war oder das so richtig wahrgenommen habe. Aber wenn ich jetzt natürlich so viel rumspiele und mir denke, shit, das hätte ich halt die letzten 2 Jahre wahrscheinlich mal 10 noch gemacht, weil in der Zeit, wo Breaking Me so erfolgreich war, hätte ich natürlich wahrscheinlich viel, viel mehr Bookings bekommen als jetzt momentan noch. Deswegen realisiere ich das jetzt erst irgendwie so richtig.
Aber Topic, wenn ich dich richtig verstehe, heißt es in deinem Business nach wie vor, ein Song kann wirklich alles verändern. Du sagst, vorher warst du ein Star in Deutschland und durch diesen Song bist du jetzt ein Weltstar. Ein Song verändert alles, oder?
Ja, mit Weltstar bin ich immer selber ein bisschen vorsichtig, das zu sagen. Ich sag mal, die Musik ist auf jeden Fall weltweit bekannt, aber ich bin jetzt kein Leonardo DiCaprio, der egal wo der hinfliegt, Paparazzi mit sich zieht.
Ja, noch nicht. Warte mal die Festival-Season ab, wenn du jetzt überall warst, dass die Leute sagen, hey, du bist der neue Leonardo DiCaprio.
Nee, aber zurück zu deiner Frage, auf jeden Fall, generell für alle Musiker ist es so, dass wirklich ein Song kann ein ganzes Leben verändern. Das ist halt unglaublich bei Musik, finde ich.
Aber du hast gerade meinetwegen absichtslos diesen Vergleich mit Leonardo DiCaprio gemacht, aber in deinem Business hat sich ja auch eins verändert, und zwar, dass DJs immer mehr zu Superstars geworden sind, immer mehr zu Rockstars geworden sind. Und heute, wenn man mal so in die Business-Rankings reinguckt, ja auch mehr verdienen sogar als Fußballer. Es ist ja Wahnsinn, was für ein auch ja Kult um DJs entstanden ist. Wie erlebst du das?
Ja, absolut. Ich glaube, das ging so 2011, 12. In der Zeit ging das so extrem los mit Avicii, Swedish House Mafia, Martin Garrix, dass DJs plötzlich so extrem populär geworden sind. Muss aber sagen, ich habe das Gefühl, dass der Hype gerade auf jeden Fall etwas wieder zurückgeht, also oder beziehungsweise etwas abgeflacht ist. Weil wenn man jetzt so 2012 bis 2015 guckt, mit dieser ganzen EDM-Welle, die damals war, das war auf jeden Fall nochmal extremer als jetzt. Ich würde sagen, dass jetzt die Rapper wieder mehr am Start sind als die DJs.
Okay. Ich habe gerade in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir nochmal schnell in die Geldrangliste geschaut. Da habe ich gesehen, Calvin Harris auf 1 mit 66 Millionen Dollar im letzten Jahr verdient. David Guetta 37 Millionen, und ich glaube, dann kommst du bald, oder?
Ja, da, also zu 37 Millionen im Jahr machen ist auf jeden Fall, da ist noch ein langer Weg hin.
Aber nimm uns nochmal mit in dein Business. Du bist jetzt ja so weltweit erfolgreich. Wenn man hört, als möglicherweise jemand, der sich mit dem Business nicht ganz so auskennt, 2,5 Milliarden Streams. Wenn man sich deine YouTube-Videos anschaut, dann denkt man immer, was ist das da unten für ein Zahlencode, bis man feststellt, das ist die Anzahl der Aufrufe. Dann stehen da 220 Millionen. Wenn man jetzt in alte Musikzeiten zurückfällt und sagt, naja gut, eine Platte, ein Euro mal 2,5 Milliarden, ist das ja ein Mega-Business, was du machst, oder?
Es wäre schön, wenn man für jeden Stream 1 Euro bekommen würde. dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch über David Guetta oder Calvin Harris vom Verdienst. Nee, beziehungsweise dann wären die ja genauso am Start. Aber dann wären wir, glaube ich, alle Multimilliardäre schon. Aber es ist leider nur ein Bruchteil davon. Aber natürlich diese Streams in Milliardenhöhe, selbst, ich weiß nicht, wie viel jetzt, das sind ja 2,5 Milliarden Streams mit allen Plattformen drin. Und die Plattformen vergüten ja unterschiedlich. Und Spotify liegt da irgendwie, glaube ich, bei 3 Cent pro Klick. Dann gibt es wieder Plattformen, die sind mehr und weniger. Und klar, dann verdient das Label natürlich nochmal ordentlich mit. Oder den Großteil sogar. Aber was an dem ganzen Musik-Business-Modell, wie es mit dem Streaming ist, so cool ist eigentlich, ist, dass früher hat man oder beziehungsweise wo ich noch angefangen habe und das noch mit digitalen Downloads war, war das halt oft so, dass du halt einen Song hattest und der ging eine Zeit lang ab und da hast du halt viel verkauft. Aber wenn es der Hörer einmal den Song gekauft hat, kommt der danach kein Revenue mehr rein. Und mit den Streams ist es halt jetzt momentan so, das wird ja jetzt hoffentlich noch ein paar Jahre lang immer weiter gestreamt und man hat dann halt nicht am Anfang direkt eine krasse Auszahlung oder so, sondern einfach über konstante Zeit Einkommen, was auch, glaube ich, vielleicht für die Psyche gesünder ist für viele.
Sehr gut, sehr gut. Aber verstehe ich das richtig, dass du eigentlich so happy bist mit dem Vergütungsmodell? Weil es gibt ja auch viele Musikerkollegen von dir, die sagen, da wird eigentlich zu wenig bezahlt. Am Ende werden die Plattformen super reich, machen Milliarden Gewinne und für die Musiker, ja, wie du es gerade sagst, bleiben dann irgendwie nur ein paar Cent hängen. Also natürlich bei dir mal 2,5 Milliarden sind auch ein paar Cent. Super cool.
Also ich bin tatsächlich damit zufrieden, aber ich glaube, die unzufrieden sind, sind meistens die, die das alte System halt auch sehr gut kennen und noch wissen, wie es war, wenn man, wo man CDs verkauft hat. Und die wissen ja, wie viel bei deren Abrechnung damals rumkam und haben den Vergleich. Und ich kenne den Vergleich halt nicht und weiß nicht, wie es damals war. Aber ich glaube schon, dass gerade in dem Bereich, was die Urheberrechte angeht, also gerade auch für Songwriter, die ja alle von Urheberrechten fast ausschließlich leben, für die ist es wirklich schwierig gerade, weil da echt ein bisschen zu wenig bei rumkommt auf der Urheberseite. Weil die 3 Cent, die ich eben erwähnt hatte, das ist das, was der Künstler und das Label bekommt. Das sind die Lizenzrechte. Und dann gibt es ja noch die Urheberrechte, die nochmal anders vergütet werden. Da ist es, glaube ich, viel weniger als 3 Cent pro Stream, die da die Songwriter bekommen.
Und wir haben schon die Festival-Season erwähnt. Du gehst ja auch auf Tour. Ich habe bei Insta, habe ich bei dir gesehen, ich glaube 36 Auftritte planst du in wenigen Tagen. Ich nehme an, das Event-Business ist auch ein Key-Business für ein DJ wie dich, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, für alle DJs ist das auf jeden Fall das wichtigste Business, weil, also A, ist es natürlich finanziell sehr lukrativ. Und gleichzeitig ist es aber auch so, das merke ich ja auch gerade, wenn ich jetzt live spiele, dass die Leute halt endlich ein Gesicht zu der Musik bekommen. Und wie er eben schon am Anfang erwähnt, so irgendwie jeder kennt Breaking Me, aber ganz wenige davon kennen Topic, den Namen, und noch weniger kennen mein Gesicht dahinter, ne? Und wenn man dann live spielt und die Songs halt auflegt, dann kriegen natürlich die Leute auch eine, ja, wie soll man sagen, emotionale Bindung irgendwie dazu und verbinden dann plötzlich mich mit dem Lied. Und so werde ich dann vielleicht irgendwann der Leonardo DiCaprio.
Das heißt, du spürst auf jeden Fall, dass die Leute dich jetzt auch schon anders sehen, wenn du kommst. Das ist schon noch mehr Power da, mehr Excitement, wenn du kommst.
Ja, wobei gerade ist es noch so, dass sie mich noch kennenlernen. Also wenn ich halt in irgendein Land jetzt gehe, in Italien oder so, und da zum ersten Mal auf dem Festival spiele, dann da lernen die Leute mich ja gerade kennen. Aber ich merke dann halt hinterher auf Social Media, auf Instagram, dass dann halt plötzlich viel mehr Leute, also Italien war ein gutes Beispiel, mir aus Italien folgen und immer mehr schreiben mir dann halt auch dann Sachen auf Italienisch, die ich natürlich leider nicht verstehe. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spürbar.
Okay, aber Habe ich das richtig gelesen? Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir ein altes Interview von dir gehört, wo du gesagt hast, dass du eigentlich dich so gar nicht on stage immer als DJ siehst, dass du dir beispielsweise nicht vorstellen könntest, als Resident DJ zu arbeiten, was ja viele deiner Kollegen machen, dass sie dann auf Ibiza da für ein paar Monate sind und jeden Abend spielen. Da hast du gesagt, das ist nichts für dich. Ist das heute auch noch so oder hat sich deine Meinung geändert?
Ja, die Meinung ändert sich gerade langsam, weil, also ursprünglich habe ich ja Musik angefangen, einfach weil ich das Musikmachen liebe und einfach so viel Spaß daran habe, am Computer zu sein und einfach Songs zu kreieren. Und die ersten, keine Ahnung, ich glaube 6 oder 7 Jahre, wo ich da das gemacht habe, habe ich ja noch gar nicht das Ziel gehabt oder überhaupt irgendwie im Kopf gehabt, ich veröffentliche jetzt Musik unter meinem Namen. Da habe ich einfach immer Künstler zu mir eingeladen und quasi die Musik für die Leute produziert. Also ein typischer Musikproduzent eigentlich. Und auch als ich dann selber unter meinem Namen Musik veröffentlicht habe, hatte ich auch absolut nicht damit geplant, dass ich auf eine Bühne gehe und die Musik auflegen werde. So, das, ich habe mich nie auf einer Bühne früher wohlgefühlt und war halt einfach mal so geil hinter den Kulissen die Musik machen und mich freut es dann, wenn man sieht, dass Leute das abfeiern. Aber ich wollte halt gar nicht irgendwie auf die Bühne. Aber dann kamen halt wirklich immer mehr Anfragen und immer mehr Leute haben zu mir gesagt, so, ey, du produzierst Dance-Musik. Das ist das, was ein DJ macht. Du musst halt auch auflegen, um halt, wie eben erwähnt, deine Musik zu promoten, dass die Leute halt checken, dass du das machst. Und ja, dann bin ich halt ins kalte Wasser und die erste Zeit war auf jeden Fall schwierig, irgendwie da auf der Bühne locker zu sein. Und auflegen musste ich ja auch lernen, weil ich konnte halt überhaupt noch nicht auflegen. Und da war auf jeden Fall ein paar Jahre Lernprozess. Und, aber jetzt fühle ich mich eigentlich wirklich wohl damit.
Dann lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere springen. Die ist ganz ungewöhnlich. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du über deinen Musiklehrer in der Schule zu dem Job gekommen. Das war die 10. Klasse und ihr hattet eine Art Musikprojekt und das hat dich irgendwie so begeistert, dass du für dich entdeckt hast, das mache ich gerne, obwohl du vorher gar keine Instrumente spielen konntest.
Genau, ich hatte gar nichts mit der Musik zu tun gehabt irgendwie. Also ich habe, glaube ich, mal ganz kurz Schlagzeug gespielt, aber das ist direkt wieder aufgehört. Ich war immer viel mehr Fußball, Basketball spielen, Sport machen. Und dann war halt eben 10. Klasse und unser Musiklehrer hat mit uns so ein Halbjahresprojekt gemacht, dass er halt uns die Software Logic beigebracht hat, so eine Musikproduktionssoftware. Und das Ziel war halt, dass wir in einem halben Jahr lernen, so ungefähr, wie das funktioniert. Und dass man dann halt zum Ende des halben Jahres einfach ein Musikstück, also könnte alles möglich sein, ein Beat, ein Klavierlied oder Orchester, war ganz egal, aber dass man halt ein eigenes Stück halt einfach hat. Und ich habe dann damit angefangen, habe da irgendwie so viel Spaß dran gefunden, dass ich halt plötzlich, wenn ich zu Hause war, nicht mehr PlayStation gespielt habe, sondern einfach nur den ganzen Tag mit dem Laptop dann einfach dieses Programm erkundet habe. Und auch wirklich am Anfang, das war 2007 oder 2008, da gab es noch nicht wirklich YouTube, wo man jetzt Tutorials sich angucken konnte. Deswegen war es halt am Anfang einfach wirklich Programm aufmachen und alle möglichen Sachen da drücken und einfach irgendwie verstehen, was da abgeht.
Das ist sehr cool. Sag mal, und jetzt nach Breaking Me hat der Lehrer dir eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, hey, ich hab's dir doch gesagt, du schaffst es.
Ja, er ist irgendwie nach Kanada gezogen und hat das gar nicht alles so richtig auf dem Schirm gehabt, aber ich bin gerade mit meiner alten Schule auch wieder so ein bisschen mehr in Kontakt, weil die haben jetzt auch irgendwie Instagram gemacht und dann folgt man sich jetzt gegenseitig. Und wir sind auf jeden Fall mal am Plan, dass ich mal wieder an der alten Schule vorbeigehe und ich da Hallo sage. Und dann hoffe ich mal, dass der Musiklehrer arbeitet halt auch schon seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr da. Aber vielleicht erreichen die den ja auch irgendwie und dann treffen wir uns alle wieder zusammen.
Wie cool, dein Entdecker ist nach Kanada gezogen und du bist zu Hause geblieben. Und zu Hause bei dir heißt ja Solingen.
Nee, ich bin tatsächlich umgezogen letztes Jahr.
Oh, okay.
2021 bin ich nach, es klingt jetzt kontrovers, aber ich bin nach Dubai gezogen.
Sehr gut. Wieso bist du nach Dubai gezogen?
Ich war da im Urlaub einfach, beziehungsweise Anfang 2021 bin ich
mit meinem Songwriting-Partner A7S nach Dubai gegangen, weil wir einfach besseres Wetter haben wollten und Musik machen wollten. Und ich hätte nie gedacht, dass man, also Dubai hat einen schlechten Ruf. Und ich hatte ganz andere Erwartungen, wo ich hingegangen bin. Aber es hat mir echt so gut dort gefallen. Und ihm hat es auch extrem gut gefallen, dass wir dann einfach gesagt haben, ey, ganz ehrlich, lass uns doch einfach umziehen. Einfach raus aus dem kalten Schweden und kalten Deutschland.
Okay, und ihr habt es nicht bereut?
Nee, wir sind super happy da. Meine Freundin ist jetzt auch mitgezogen und sie hat da jetzt auch einen Job gefunden und ist wirklich richtig cool dort.
Okay, wow. Lass noch einmal zurückgehen an deine Anfänge. Dein Lehrer hat dich entdeckt und dann hast du das Abi geschmissen für die Musik, weil du für dich entschieden hast, ich brauche eigentlich für diese Musikkarriere, die ich machen möchte, brauche ich eigentlich kein Abi. Das war dir schon super früh klar.
Tatsächlich hat mein Vater mich auf die Idee gebracht, das Abitur abzubrechen.
Okay, wie das?
Da habe ich auch wahrscheinlich die Spontanität mit dem, ich war jetzt in Dubai und ziehe jetzt einfach dahin. Das war bei ihm auch wirklich ein Anruf. Er hat mich einfach angerufen am Wochenende, hat gesagt, du bist ja jetzt so in der Musik drin, was willst du eigentlich in deinem Leben machen? Und mein Vater hat eine Firma auch und ich meinte dann halt so, ja, am liebsten Musik oder halt in deine Firma. Und dann meinte er halt, ja, du brauchst ja für beide Sachen kein Abitur, oder? Da habe ich gesagt, so, nee, das stimmt, eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann brech doch ab und konzentriere dich jetzt voll auf die Musik. Und als Plan B ist halt Ausbildung bei mir. Und das hat der an einem Samstag zu mir gesagt und an dem Montag bin ich nicht mehr in die Schule gegangen. Tatsächlich.
Wow, was für ein Move. Und das auch noch basierend auf die Idee des Vaters. Du hast ja Musik gemacht, aber du warst nicht sofort von 0 auf 1. Und offenbar gab es dann noch ein weiteres Gespräch mit deinem Vater, wo er dann gesagt hat, okay, dann mach mal eine Ausbildung als Industriekaufmann, glaube ich.
Genau, ja. Ja, ich habe es dann, glaube ich, circa so ein Jahr probiert. Ich meine, gut, ich war 16, 17 in dieser Zeit. Und klar, also ich wusste gar nicht, wie das Business überhaupt funktioniert. Und hatte null Connections und war auch noch ein kompletter Anfänger eigentlich. Und hatte dann nach einem Jahr eigentlich nicht wirklich irgendeine Perspektive gesehen, was gehen kann. Und dann meinten halt einfach beide meine Eltern, ey, du musst auf jeden Fall jetzt auch, reicht jetzt ein Jahr hier irgendwie Spaß gehabt, aber du musst jetzt schon was Richtiges machen. Und da hatte ich dann auch tatsächlich Bock drauf, weil irgendwie jetzt mit dem Druck jetzt die ganze Zeit weiterzumachen ohne Perspektive, ich glaube, das ist dann halt auch schwierig. Deswegen war ich dann froh, ich habe eine Ausbildung begonnen und konnte ja nebenbei immer noch die Musik weitermachen. Das habe ich halt nie aufgegeben. Ich hatte dann vielleicht mal irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr weniger gemacht, aber ich hatte ja immer meinen Laptop und Logic zwischendurch immer mal aufgemacht und abgecheckt, was da so geht.
Was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das wird doch ein richtiges Business, ich brauche nicht weiterzuarbeiten als Industriekaufmann, sondern Musik ist doch meine Mission und ich kann davon auch leben. Was war dieser Moment, dieser life-changing Moment für dich?
Also 2013 kam ein alter Freund von mir, Liont, der richtig großer YouTuber dort damals halt auch war. Der war so in der ersten Generation der YouTuber. Und er ist halt auch aus Solingen. Und er kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht ein Album für ihn produzieren könnte. Und er meinte halt so, ey, du hast doch früher ein Solingen Studio gehabt und gibt es das nicht immer noch? Und da meinte ich halt zu ihm so, ja klar, also es ist ein bisschen runtergekommen mittlerweile, aber man kann immer noch theoretisch ein Album aufnehmen, ich kann das für euch produzieren. Und dann habe ich das mit ihm gemacht und KF auch zusammen. Die beiden haben zusammen so ein Collabo-Album gemacht. Und das Album ist dann halt in die iTunes-Charts schon reingegangen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, okay, krass, es gibt wirklich Leute, die die Musik kaufen und dafür irgendwie Geld ausgeben. Und ich hatte dann auch eine kleine Beteiligung an dem Album. Und das war so das erste Mal, als ich so wirklich Geld verdient habe mit der Musik. Zwar noch nicht so viel, dass ich davon leben konnte, aber das war so das erste Mal, dass man ein bisschen Kohle hatte. Und dann von da an ging es weiter. Dann hat KF ein Solo-Album gemacht. Dann zwischendurch haben die immer mal wieder Singles gemacht, wo ich dann halt immer so ein bisschen
ein bisschen was verdient habe. Und dann war halt irgendwann, ja, Ende 2014, das war dann anderthalb Jahre, nachdem ich das mit Lion gemacht hatte, habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt als Topicat Musik und veröffentliche da Musik. Und die erste Single hat dann auch relativ gut funktioniert, Light It Up. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo ich dann so gemerkt habe, okay, jetzt kann ich wirklich davon leben und jetzt ist es sicher. Das war auch schon so die Zeiten von Spotify, dass man halt Streams hatte und dann plötzlich so ein monatliches Einkommen. Und da habe ich dann einfach gesagt, ja, jetzt höre ich auf zu arbeiten und mache Fulltime Musik.
Und hat sich ja gelohnt. Gibt es eigentlich ein Superhit-Geheimnis in deinem Business? Gibt es eigentlich irgendetwas, womit du auch berechnen kannst? Wir leben ja in einer Welt, die immer mehr transparent wird, wo man Algorithmen hat, die irgendwas berechnen. Gibt es sowas eigentlich auch in deiner Welt, dass du zum Beispiel wusstest, nehmen wir nochmal Breaking Me, wusstest du zu dem Moment, das wird ganz groß, oder war das auch für dich eine Überraschung?
Nee, wo wir den Song gemacht haben, war das eine absolute Überraschung. Also da hat man gar nicht damit gerechnet, ne? Wenn ich jetzt mich zurückversetze in den Moment, wo ich das Lied fertig gemacht habe und das erste Mal fertig im Auto gehört habe, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wenn du da neben mir gesessen hättest, gesagt hättest, ey, das Lied, ich glaube, mit allen Plattformen zusammen hat das mittlerweile, glaube ich, sogar 4 Milliarden Streams.
Wow.
Wahnsinn, wenn Wahnsinn. Das mir damals jemand gesagt hätte, hätte ich halt gesagt, ja, komm, so, ruhig bleiben, ne? Selbst bei 400 Millionen hätte ich gesagt, bist du verrückt. Deswegen, da, also für den kreativen Prozess gibt es tatsächlich null Indikatoren oder Geheimnisse. Ich meine, klar, wenn ich jetzt einen 10-Minuten-Techno-Track mache, der einfach total hart ist und 140 BPM hat oder so, dann kann man sagen, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nicht in 1 Live oder Antenne Frankfurt oder sowas laufen. Aber wenn man jetzt kommerzielle Musik macht und man denkt, okay, das sind eigentlich Lieder, die im Radio laufen können, die bei Spotify viele Leute hören, dass man da jetzt so wirklich sagen kann zu 100%, das wird ein Hit oder das wird kein Hit, das ist eigentlich wirklich unmöglich.
Und kann man das im Nachhinein analysieren? Man kann ja, wenn man ins Museum geht und man schaut sich Werke von großen Künstlern an, kann man ja sich erklären oder erklären lassen, warum das Bild ein gutes Bild ist. Oder bei einer Architektur, warum das Gebäude ein schönes, ikonisches Gebäude geworden ist und nicht abgerissen worden ist, wie die Häuser links und rechts davon. Kann man im Nachhinein analysieren, warum Breaking Me alle Rekorde gebrochen hat?
Boah, warum war Breaking Me so? Also ich würde sagen, was halt bei Musik und ich glaube auch bei Mode und Filmen, und ich finde das interessant, ich glaube auch bei Architektur und Kunst, sieht man, dass sich das so einheitlich in alle Bereiche spiegeln lassen lässt. Vor allem auch, wo ich es sehr interessant finde, ist bei Interior Design, bei Möbeln. Da bin ich jetzt immer mehr drin, weil meine Freundin sich sehr viel dafür interessiert. Und zwar einfach diese Trends zu sehen. Und Break Me, das war Ende 2019, da war die Dance-Musik halt noch, ja, die klang einfach anders. Die hatte eine andere Sounds. Und ich habe halt gesehen, Medusa und Regard hatten damals 2 Hits gehabt, die einfach komplett anders klangen. Und ich dachte halt irgendwie, ey, erstens finde ich den Sound unfassbar geil, weil das halt irgendwie so ein melancholischer, deeper Sound ist. Und dann habe ich mir halt einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Trend irgendwie mit, versuche das aber gleichzeitig auch überhaupt nicht zu kopieren, dass es halt wirklich komplett was anderes ist, aber dass es halt einfach in diese Zeit reinpasst. Und das meine ich halt eben mit Möbeln und Kunst oder so, hat man es ja auch, dass man einfach, ich glaube bei der Kunst, ich hoffe, ich laber jetzt nicht kompletten Quatsch, aber hast ja auch verschiedene Epochen und so, und dass du ja dann wahrscheinlich sehen würdest, okay, das muss aus der oder der Zeit kommen. Und sowas gibt's halt auch in der Musik, dass man halt, die 70er klingen ja auch wie die 70er irgendwie oder 80er-Hits. Und das habe ich halt gesehen, dass da irgendwie ein neuer Trend ist. Und wir haben dann einfach Breaking Me gemacht, auf unsere Art und Weise, aber haben halt gewisse Elemente verwendet, dass es halt so ein bisschen in diese Richtung Medusa klingt, in diese etwas düstere Richtung. Und das war dann halt der dritte Song
weltweit, der halt in so einem Style, glaube ich, so war. Und das haben, glaube ich, die Leute einfach sehr gut angenommen. Und für die war es halt einfach fresh. Die haben halt einfach gedacht, okay, geil, da ist nochmal irgendwie so etwas in diesem Style.
Das ist super spannend, dass du das erzählst. Und das gibt es ja auch wirklich im Luxury-Lifestyle in vielen Bereichen. Uhren zum Beispiel. Es gibt ja viele Uhren, ja, die haben eine Referenz zur Mondlandung beispielsweise. Und bei dir habe ich gesehen, bei A Better Day, der Song ist ja auch aus einer mehr oder minder längst vergessenen Zeit. Der Ursprung geht ja zurück sogar auf einen Song, wenn ich es richtig gesehen habe, aus dem Jahr 1984 und hat so eine, ja, Referenz zu einem All-Time-Dance-Klassiker. Das heißt, auch du gehst sehr weit ins Archiv zurück und schaust, was gab es da und ja, wie kann man das neu interpretieren, oder?
Ja, eigentlich war ich nie ein Fan davon. Wenn ich ehrlich war, wenn ich gehört habe, dass DJs Sachen gecovert oder gesampled haben, war ich immer so, ach, ich würde es nicht machen. Ich will nur eigene Sachen machen. Aber ATB kam vor knapp zwei Jahren jetzt auf mich zu und wollte halt 9pm neu machen. Und erstmal war ich so, boah, eigentlich will ich mir treu bleiben und wirklich nur eigene Sachen machen. Aber gleichzeitig ist dieses Sample von ihm halt auch so krass. Und so ein Lied, mit dem ich aufgewachsen bin. Und er hat es halt noch nie neu gemacht. Und dann dachte ich halt einfach, komm, wir probieren's. Und ihm war halt auch zum Glück wichtig, dass man halt nur das Sample nimmt, aber den Rest komplett neu macht und ein komplett neues Lied dazu schreibt. Und dann war ich halt so, okay, damit kann ich leben, dass man halt ein Sample benutzt, aber einfach drumherum einfach komplett was Eigenes, Neues wieder kreiert. Und das fand ich dann halt einfach irgendwie geil, weil man dann halt etwas Neues kreiert mit etwas Altem mit drin. Und es hat einfach irgendwie einen coolen Vibe, wenn man die beiden Sachen vergleicht, das Original aus den 90ern, sich das jetzt das Neue anhört, wie man einfach ein bestehendes Sample nimmt und das einfach komplett zu etwas Neuem entwickelt. Und ich werde das jetzt nicht bei jedem Lied machen, aber ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich das hier und wieder nochmal machen. Ja.
Super spannend. Und sag mal, wie groß ist der Druck eigentlich dann auf dich? Was mir auffällt, der Song kommt jetzt gerade raus und deine Plattenlabels schreiben sofort, ja, das wird die neue Stadionhymne, das wird der Sommerhit. Spürst du eigentlich diesen Pressure oder sagst du, ach, ich bin da ganz entspannt?
Ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zwiegespalten. Also einmal ist man als Mensch, glaube ich, immer automatisch so, dass man mehr will und dass man nicht erfolgsgeil wird, aber dass man dem Erfolg hinterher ist und einfach weiterkommen will. Ich glaube, das ist ja in der menschlichen Natur irgendwie. Aber ich versuche mir auch gleichzeitig irgendwie diesen verrückten Druck, den die Szene halt einfach aus einem indirekt ausübt, weil ich merke das halt sau oft, egal, wenn man mit Leuten vom Label oder mit anderen Managements oder so redet, wie die halt über andere Künstler reden, das ist teilweise so erschreckend irgendwie, wenn man dann zum Label sagt, ey, lass uns ein Lied mit Künstler XY machen, ich nenne jetzt keine Namen, die in meinem Kopf halt voll die krassen Künstler sind, die noch krass am Start sind, und dann das Label sagt so, nee, die ist schon alt und die ist gar nicht mehr am Start und die hatte seit 2 Jahren keinen Hit mehr, kann man vergessen und so. Dann denke ich mir jetzt so, hey, also guckt ihr nur auf Zahlen und nimmt ihr nur das, was maximal vor einem Jahr noch einen Hit hatte. Nur das ist krass, oder wie? Und so sind halt leider viele in der Szene und das merke ich dann halt auch selber, wenn dann mal irgendwie ein Lied nicht gut funktioniert hat, dann kriegt man dann mit irgendwie, dass der oder der gesagt hat, ja, der Topic, der war nur eine Eintagsfliege, kannst du vergessen und so, ne? Und dann kommt dann doch wieder was funktioniert, aber 7, 8 Monate später ist dann das auch wieder nur ein Hit, den er mal hatte und das Neue ist jetzt total, läuft ja gar nicht mehr. Und das ist halt irgendwie ein bisschen kurios, dass die Szene da teilweise Sachen so schnell oder Künstler so schnell abstempelt. Aber ich für mich bin halt einfach so, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, ich hätte mir niemals erträumen können, dass so etwas wie Breaking Me passiert. Und das behalte ich mir halt immer im Kopf, dass ich mir denke, ey, das ist einfach unglaublich, dass so ein Erfolg passiert ist. Und dann mit Your Love 9pm hat man da ja auch zur Hälfte ungefähr anknüpfen können nochmal.
was auch verrückt ist. Und deswegen, also vielleicht werde ich nie wieder so einen Erfolg haben wie Breaking Me. Das ist auch sehr wahrscheinlich sogar. Aber es ist dann auch egal, weil das ist einfach krass, wie was da passiert ist. Und ich glaube, darüber sollte man einfach immer dankbar sein und sich nicht so verrückt machen, irgendwie anderen Erfolgen hinterherzulaufen. Weil selbst wenn ich dann Breaking Me toppe, dann sitze ich ja auch in einem Jahr wieder da und denke mir halt so, jetzt muss ich ja das wieder krasser machen. Weißt du, das ist ja ein ewiger Zyklus, aus dem du ja nie rauskommen wirst, ne?
Damit es in der bösen Szene nicht gleich heißt, ja, der Topic hat doch schon seit einem Jahr keinen Hit mehr gehabt, oder? Aber was bedeutet das bei dir? Stehst du morgens auf und checkst als allererstes deine Abrufzahlen oder schaust du gar nicht hin, wie viele Streams täglich dazukommen?
Doch, ich bin schon so ein Statistikfreak, aber das ist jetzt weniger aus dem Grund, dass ich so irgendwie da sitze und denke mir so, boah, es muss abgehen, sondern einfach auch um zu checken, in welchem Land geht es gerade ab, weil wenn man halt sieht, in dem Land ist man jetzt neu in die Charts eingestiegen oder ist jetzt ein enormer Followerwachs oder so aus irgendeinem Land, dann macht es Sinn, irgendwie zu sagen, okay, lass uns doch in dem Land ein bisschen mehr Promo machen oder lass uns doch checken, dass wir da Auftritte organisieren können, um einfach das da nochmal mehr zu pushen. Also das meinte ich eben mit den zwei Seiten. Also klar bin ich da schon irgendwie hinterher, aber gleichzeitig mache ich mich da jetzt auch nicht irgendwie so verrückt.
Okay, sehr cool. Ja, und du machst es ja nicht allein. Du hast es gerade erwähnt, du machst A Better Day zusammen wieder mit A7S, a.k. Alexander Michael Stormberg aus Schweden. Ihr seid ein winning team und never change a winning team, oder?
Ja, absolut. Wir arbeiten seit 2018 zusammen und machen eigentlich alle Songs von mir zusammen. Also auch die, die er nicht singt, haben wir dann halt zusammen geschrieben und haben dann einfach nach anderen Sängern dann in der Regel immer gesucht. Und das läuft super und ja, never change a winning team. Ne?
In der Pandemie hat sich für viele Businesses der Workflow verändert. Alles ist technisierter geworden, viele Meetings fallen aus, die machen wir heute digital, Videocalls. Hat sich eigentlich auch die Zusammenarbeit in deinem Business verändert oder ist es immer noch so wie früher, dass du dann mit A7S dich einschließt im Tonstudio oder du arbeitest ja auch mit vielen anderen Artists zusammen, dass man sich wirklich noch trifft oder hat sich das geändert?
Ja, in der Pandemie war das schon so, dass man viel über Zoom gemacht hat. Auch tatsächlich dann so Songwriting-Sessions oder Studio-Sessions liefen dann oft über Zoom. Aber ich muss sagen, ich bin da bei so kreativen Sachen überhaupt nicht der Fan von. Und ich finde es auch irgendwie uneffektiv, so sich jetzt mit drei Leuten zu treffen per Zoom und irgendwie einen Song zu machen. Das irgendwie bei uns, glaube ich, per Zoom nicht wirklich was Krasses entstanden bisher. Es war meistens wirklich immer das Persönliche im Studio sein und das alles vor Ort zu machen. Ich glaube, das ist beim Musikmachen auch das Beste. Was ganz gut funktioniert, ist, wenn man ein Lied in Real Life angefangen hat und dann halt noch kleine Änderungen hat. Da ist es ganz geil, dass man dann einfach kurz an Zoom gehen kann und sagen kann, okay, lass uns da nochmal irgendwie eine Kleinigkeit verändern. Dafür ist es dann auch geil, dass man dann nicht extra nochmal irgendwo hinfahren, fliegen muss oder sonst was, genau.
Wir leben ja in der Zeit des großen Teambuildings. Wie geht ihr damit um, mit den großen Egos? Du arbeitest mit Wellstars zusammen, Becky Hill, Paul van Dijk, Nico Santos sehr, sehr viel. Wie kriegt ihr, wenn ihr so ein Mix macht aus altem Song und wir legen den neu auf, wie kriegt ihr eure Egos zusammen? Ist das ein Thema bei euch?
Ja, Egos in der Musikszene sind auf jeden Fall ein Thema. Und das ist irgendwie so lustig, weil irgendwie das jeder sagt und jeder immer sagt, der da, die haben ein Ego, bla bla bla. Dann frage ich mich schon manchmal, okay, wie sehr habe ich denn Ego? Und bei mich hat da bestimmt auch schon mal jemand gesagt, ich habe zu viel Ego. Wer weiß. Aber ich glaube, am Ende ist es halt meistens immer so, irgendwie zwei oder drei Parteien wollen etwas haben und dann sagt der eine das, dann will der das so haben und dann dann ist man sauer auf sich und beleidigt sich. Also nicht krass, aber so denkst du so, ach du Idiot, bla bla. Und dann, keine Ahnung, schläft man zwei Nächte drüber und dann findet man irgendwie was in der Mitte. So war es bisher eigentlich immer.
Aber es gibt nicht einen, der irgendwie mehr Stimmrechte hat, 51%, und den anderen dann im Zweifel abbügeln kann und kann sagen, okay, ich möchte, dass wir es so machen und let's go for it.
Nee, eigentlich ist es immer gleich und man versucht sich irgendwie gegenseitig zu überzeugen. Aber oft passiert es dann auch schon mal so, dass das Label ist ja drin, Management ist drin, und oft gibt es dann auch so Situationen, dass man eine WhatsApp-Gruppe hat mit 8 Leuten oder so. Und dann schickt man das da einfach rein und sagt halt so, ja, wir stimmen jetzt ab. So, und dann sind ja auch so gesehen Unbeteiligte, die jetzt irgendwie nicht beim Prozess so richtig mit drin waren, die dann einfach sagen, okay, die Version ist wirklich besser. Und dann ist es in der Regel dann auch so, bei mir dann auch schon oft gewesen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich finde die Version geiler, aber habe es dann rumgeschickt und alle sagen, nee, das andere ist besser. Und dann ist man selber dann auch so, okay, wenn es halt alle sagen, dann okay, dann machen wir das andere.
Wie lange arbeitet ihr an einem Song, bis er wirklich ready ist? Sind das Wochen, Monate oder Tage?
Da gibt es tatsächlich keine feste Linie drüber, weil theoretisch ist ein Lied ja nie fertig. Du kannst ja theoretisch 100 Jahre lang daran arbeiten und immer was verändern. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt alle meine Lieder zusammennehme und irgendwie reine Arbeitszeit nehme, wie lange jeder Song gedauert hat, würde ich sagen, wahrscheinlich 4 Tage, 5 Tage für einen Song. Also volle Arbeitstage. Aber es variiert so krass. Also wirklich, manche Lieder ist man zweimal im Studio und es ist alles fertig. Und dann gibt es aber auch wieder Lieder, wo man über ein halbes Jahr lang andauernd wieder rangeht, Sachen verändert, es nicht gut ist, es komisch klingt, dann wieder alles von neu macht oder so. Bis man dann halt happy ist. Also das ist halt echt nicht pauschal zu sagen.
Was motiviert dich?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mich motiviert tatsächlich immer noch das Gleiche wie am Anfang, nämlich das Ding, dass man halt Logic aufmacht, ein leeres Projekt vor sich hat, wo einfach nichts drin ist und dann im besten Fall nach ein paar Stunden schon einfach irgendetwas Neues hat, was es so noch nie gab, und also hoffentlich. Und einfach was komplett Neues kreiert hat. Und dass man dann halt, wenn das Lied dann fertig ist, im Auto das hören kann, im Fitnessstudio oder sonst wo. Und das ist halt für mich immer noch etwas, was mich unfassbar fasziniert, halt auch irgendwie, dass man vor allem auch nichts planen kann, nicht weiß, was jetzt passiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich aufstehe und sage, okay, heute gehe ich mit A7S ins Studio und wir machen bestimmt einen Song, der so oder so klingen wird. Du weißt es halt einfach nie. Das ist komplett kompletter Zufall irgendwie auch, was dann dabei rauskommen wird. Und das ist halt immer irgendwie dieser Reiz, den man hat, wenn man ein neues Lied anfängt.
Gibt es auch so ein Gefühl wie Stolz in dir, wenn du jetzt in die Festival-Season gehst und du siehst jetzt auf Ibiza Tausende, Zehntausende Menschen tanzen zu deinem Song und du siehst das und denkst, wow, alles richtig gemacht? Oder wie fühlt sich das an?
Ja, voll. Ich meine, gerade mit Breaking Me und diesem krass, dass es halt wirklich um die ganze Welt gegangen ist, das ist crazy. Ich war in Indien auf dem Festival, in Goa, und das war für mich so in einer anderen Welt, und man ist ja so lange hingereist auch, und dann bist du plötzlich auf diesem Festival und es waren wirklich nur Einheimische auch dort und du spielst Breaking Me und alle grölen dieses Lied mit. Das war schon so eine verrückte Erfahrung, weil ich weiß, ich habe den Song mit A7S gemacht in Miami, waren wir auf so einem Songwriting-Trip und wir waren einfach in einem Airbnb, in einem Wohnzimmer, und saßen dort und haben den Song gemacht. Und er hat den aufgenommen. Wir hatten halt kein professionelles Studio. Wir haben dann für ihn in so eine Abstellkammer wie so eine Gesangskabine gebaut mit Mikrofon drin. Er war halt mit Decke über dem Kopf. Und wenn man sich das so vorstellt, dass man das halt da halt gemacht hat, einfach in einem Wohnzimmer an einem Laptop, und dann irgendwie 2,5, 3 Jahre später stehst du in Indien und alle kennen das Lied. Das ist schon, das macht einen schon stolz auf jeden Fall und freut einen halt auch einfach krass.
Ja. Oh, sensationell. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Dann muss ich wohl nicht fragen, ob dein Job ein Traumjob ist, oder?
Ja, absolut. Ja, voll. Ja.
Aber in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir habe ich natürlich viel über die DJ-Szene gelesen und bin natürlich über ein Datum gestolpert, weil jetzt gerade vor 4 Jahren ist dein Kollege Avicii gestorben. Hat sich eigentlich seitdem was im Business verändert?
Ich muss sagen, also die Avicii-Zeit, wo er so krass am Start war, die habe ich tatsächlich nicht so miterlebt. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie es da hinter den Kulissen war. Wenn man so den Tourplan sich von vielen DJs anguckt, dann ist es immer noch proppevoll bei vielen Leuten. Deswegen, ich glaube, so richtig was geändert hat sich wahrscheinlich nicht. Aber die Awareness hat sich dann einfach krass verändert. Ich glaube halt, wenn heutzutage jemand sagen würde, dass er psychisch irgendwie an einem Burnout ist, wird es halt wahrscheinlich einfach viel, viel mehr ernst genommen, als es bei ihm halt in der Zeit noch war. Also das würde ich generell, ich glaube, in der ganzen Gesellschaft hat sich da enorm was geändert, die letzten 5, 6 Jahre. Ich meine, ich kann mich selber daran erinnern, im Bekanntenkreis, wenn vor 8, 9 Jahren irgendwie jemand gesagt hat, er hätte Depressionen, weiß ich, gab es Leute so, ach, ist doch Quatsch, das gibt's doch gar nicht so, ne? Und das hat sich auf jeden Fall sehr deutlich geändert, dass jetzt jeder eigentlich ernst nimmt und das ist nicht mehr, ist irgendwie wie Kopfschmerzen oder so, ne? Für die Leute. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Entwicklung, die es da gibt, weil das einfach eine ernstnehmende Krankheit ist oder Krankheiten. Da gibt's ja extrem viele Sachen, ne?
Was hast du damals gedacht, als du die Nachricht gehört hast, dass er gestorben ist?
Ich war, also Avicii war einer meiner größten Idole tatsächlich. Deswegen, ich war unfassbar traurig. Und als ich dann noch gehört habe, dass es Selbstmord war, fand ich natürlich noch viel, viel schrecklicher. Und ja, sprachlos einfach. Also hätte ich so nie kommen sehen irgendwie.
Und wenn du heute auf sein Werk guckst, was würdest du sagen, wie hat er die Szene geprägt und was bleibt von seinem Werk?
Viele nennen Avicii ja das so den Mozart der Dance-Music. Und ich glaube, dass ganz wenige DJs in 100, 200 Jahren irgendwie noch präsent sein werden bei den Leuten. Also keine Ahnung, wie die Musik generell in 200 Jahren sein wird und wie konsumiert wird. Aber Avicii hat einfach durch seine Melodien, und er war wirklich der Einzige, der, wo du einfach gehört hast, selbst wenn du ihn an Klavier gesetzt hast und er Melodien gespielt hat, du hast einfach gehört, das ist eine Avicii-Melodie und das ist keine Avicii-Melodie. Und da kenne ich wirklich keinen DJ oder kaum Musiker, die so etwas haben, so ein Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen glaube ich, dass Avicii schon für die DJ-Welt wahrscheinlich in 30, 40 Jahren schon irgendwie das Krasseste sein wird, was es je gab an DJ-Künstlern. Ja.
Okay, wow. Was ist dein Blick nach vorne, 20, 30 Jahre nach vorne? Wir leben in einer Welt, wo das Metaverse kommt, wo wir demnächst wahrscheinlich alle nur noch unsere Avatare schicken. Wird es in 20, 30 Jahren noch DJs geben, den DJ Topic, der auf Ibiza auflegt, oder schickst du dann deinen Avatar?
Schwierig zu sagen. Ich glaube und hoffe auch irgendwie, dass es nicht so sein wird. Und man muss halt auch sagen, jetzt mit Corona, ich meine, klar, die Technik ist noch nicht so weit, dass man dieses Streaming-Event so richtig gut hätte machen können. Wahrscheinlich in 20, 30 Jahren wird es halt wahrscheinlich sehr, sehr gut sein, dass man halt theoretisch, also dass ein Avatar oder ein Hologramm wahrscheinlich einfach komplett echt auch aussieht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute wollen, man geht ja auch auf ein Festival, um andere Leute zu sehen und diese Zusammengehörigkeit zu haben. Und ich glaube, deswegen wird diese komplett rein virtuellen Events, ich weiß nicht, ob sich das so krass durchsetzen wird. Aber dass Hologramme auf der Bühne sind,
könnte schon passieren. Wobei ich auch irgendwie mir vorstellen kann, dass für die Leute auf der Bühne, in der Crowd, also für die Zuschauer, dass die sich schon besser fühlen, wenn ein echter Mensch da oben steht und wenn man es weiß.
Ja. Ich glaube, das haben wir alle gelernt, dass diese Echtheit zumindest im Moment noch sich doch ganz gut anfühlt, wieder etwas live zu erleben. Das macht super viel Spaß, mit dir zu sprechen. Aber wir kommen schon zur letzten Frage, Topic. Du bist jetzt 30 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erlebt und erreicht hast, auf die vielen super Songs und Produktionen, die du gemacht hast, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du jetzt nochmal 20 wärst und müsstest neu anfangen?
Ich würde sagen, mein 20-jährigen Ich würde ich sagen, sei immer fleißig und zieh durch einfach und mach einfach die ganze Zeit weiter. Das ist halt eigentlich auch ein Rat, den ich mir jetzt immer noch geben kann, weil ich bin, nach außen hin sieht es mal so aus, okay, ich habe viel Output und mach viel, aber ich bin tatsächlich immer noch ein ziemlich fauler Mensch. Also gerade was so Musik machen angeht, ich bin immer die Nacht, bevor die Deadline ist, mache ich immer durch, weil ich brauche Druck einfach, um zu arbeiten. Es war schon im Kindergarten so, oder ja gut, im Kindergarten ist übertrieben, aber seitdem es Hausaufgaben gab, weiß ich halt, okay, alles immer auf den letzten Drücker, ne? Und das zieht sich durch mein Leben und das ist jetzt immer noch so. Und das ist halt das Problem, wenn du halt selber Musik machst und keinen Chef irgendwie über dir hast, kannst du halt faul werden oder halt auch manchmal nichts machen. Und gerade mit 20 hatte ich dann schon häufiger Phasen, wo ich ja manchmal so einen Monat einfach nichts gemacht habe. Und dann muss man wieder neu reinkommen, wenn man angefangen hat. Und das war schon eine Sache, die mich so ein bisschen ausgebremst hat, würde ich sagen. Und aber wie gesagt, das kann ich meinem jetzigen Ich auf jeden Fall noch sagen.
Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
Danke, für mir auch.
Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
Ich bin jetzt, ich bin gerade im Europapark auf einer Talentshow vom Knossi und da bin ich Juror.
Oh, sehr cool, gespannt. Sehr cool.
Das erste Mal auch für mich, ja.
Dann viel Spaß, alles Gute für dich und natürlich super viel Erfolg mit A Better Day und allen Songs, die noch von dir kommen. Ganz, ganz viel Spaß und bitte bring die Menschen auf der ganzen Welt zum Tanzen. Ich glaube, alle sehnen sich danach.
Mach ich gerne. Vielen Dank.
Tomorrow, der Business in Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf Ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.